Es gibt Gegenstände, die begleiten einen durch das ganze Leben. Und einen Gegenstand, den ich besonders schätze, das ist eine alte gusseiserne Türklinke. Die erste Begegnung mit dieser Klinke, an die ich mich überhaupt erinnern kann, war, dass ich als kleines Kind gerade mal da dran gereicht habe und versucht habe, die zu öffnen und sie dann direkt in der Hand hatte, denn die ging ab, die war damals schon eigentlich nicht mehr funktionsfähig. Sie war an einer Küchentür in einem uralten Haus, über 300 Jahre alt, zu einem Garten mit einem kleinen Teich raus, und als Kind hatte ich eigentlich nichts anderes vor, als möglichst schnell und möglichst oft rein und raus zu kommen.
Ich liebe Dinge, die Qualität haben. Gut, die sind dann oft teuer. Wenn Sie an Silber denken, wenn Sie an Schmuck denken. Ich bin ja eine Schmuckfanatikerin. Ah, und ich liebe Edelsteine und halte dann auch meine Hände mit den Ringen gern ins Sonnenlicht. Und dann freue ich mich, wie das funkelt und blitzt. Das ist natürlich teuer. Mein Mann genießt es, mir ständig Schmuck schenken zu dürfen. Ich genieße das auch. Ich komme mir manchmal vor wie ein Christbaum. Alles auf einmal kann ich gar nicht anziehen. Aber ich liebe die Dinge nicht, weil sie teuer sind, sondern weil sie schön sind.
Wir haben zwei grundlegende Fragen, die uns besonders interessieren. Die erste betrifft die Erzeugung, die Generierung von Werten mithilfe von Dingen. Das kann ganz einfach handwerkliche Produktion sein.
Professor Hans-Peter Hahn ist Ethnologe an der Universität Frankfurt am Main. Sein Fachgebiet sind die Dinge. Als Ethnologe erforscht er die materielle Kultur.
Die zweite Frage, die uns sehr interessiert, ist die Entstehung oder Erzeugung von Werten durch Zirkulation, durch den Tausch, durch die Übergabe, hier geht es auch um Geschenke, oder auch durch das Verlieren und Wiederauffinden. Dinge werden durch die lange Geschichte, in der so etwas passiert, natürlich mit Bedeutung und mit Wert aufgeladen. Das wissen wir alle aus dem Antiquitätenhandel.
Die alte Türklinke könnte den Wissenschaftler interessieren als Erinnerungsstück. Die Liebe der älteren Dame zu edlen Steinen als Ausdruck materialisierter Wertschätzung. Professor Hahn leitet das Graduiertenkolleg Wert und Äquivalent, und in diesem Zusammenhang veranstaltet er zurzeit gemeinsam mit einem Kollegen aus der Archäologie eine öffentliche Vortragsreihe über den Eigensinn der Dinge.
Von Tagesanbruch bis in die späte Nacht, solang irgendein Mensch um den Weg ist, denkt das Objekt auf Unarten, auf Tücke. So lauert alles Objekt, Bleistift, Feder, Tintenfass, Papier, Zigarre, Glas, Lampe, alles auf den Augenblick, wo man nicht Acht gibt.
Es klingt wie eine Kinderfantasie oder ein Märchen von Hans Christian Andersen, dieser Eigensinn der Alltagsdinge, den Friedrich Fischer in seinen Zeilen 1878 beschrieb. Von einem peruanischen Mythos über den Aufstand der Dinge berichtet auch der Ethnologe Walter Krickeberg in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Vertraute Dinge des Alltags werden darin plötzlich lebendig und bedrohlich für den Menschen. Es gibt einen Fries, der diesen Mythos zeigt. Löffel und Teller, Gürtelspange und Silberschmuck haben darauf Arme und Beine und rennen im Laufschritt. Mit Waffen in der Hand sind sie im Begriff, die in ihren Häusern schlafenden Menschen zu attackieren.
Das sind nicht nur Märchen, sondern es ist eben auch eine Geschichte von José Saramaga, der mit der Stuhl eine Geschichte erzählt, wie die Dinge sich aus der Lebenswelt entziehen. Oder eine Geschichte von Erhard Kästner, in der plötzlich die Dinge nicht mehr verfügbar und nicht mehr dienlich sind. Mit dem Eigensinn der Dinge wollen wir noch etwas mehr. Wir wollen ganz grundlegend zeigen, wie Dinge mit immer neuen, zum Teil überraschenden Eigenschaften uns den Alltag nicht nur erleichtern, sondern mitunter auch schwerer machen. Wie wir im Alltag eigentlich ständig eine gewisse Aufmerksamkeit erbringen müssen, um mit dem, was die Dinge uns an Eigenschaften offenbaren, im Moment der Interaktion zeigen, mit diesem auch fertig zu werden, das zu bewältigen.
Meine Eltern sammelten Kunst, meine Mutter war Konzertpianistin. Ich bin also mit Musik und Literatur und Altertümchen und schönen Bildern und allem aufgewachsen. Damals hatte man auch noch Personal. Es war also alles sehr gepflegt. Aber dann kam der Krieg und eine 10-Zentner-Bombe ließ von all der Herrlichkeit praktisch nichts übrig. Und manche Dinge, die gerettet wurden, sind so grauslich. Und zwar unter anderem die Zeitungsanzeige meiner Geburt. Natürlich wurden vornehme Geburtsanzeigen verschickt an Freunde und Bekannte, aber es stand auch, fragen Sie mich nicht, in welcher Zeitung, das ist hier nämlich nicht drauf, es war auch eine schlichte Anzeige in einer Zeitung. Und es kam dann von einer Blindenanstalt, Wochen später, jemand an die Haustür und es war diese Anzeige ausgeschnitten worden. Es war ein kitschiges, glitzeriges Kleeblatt draufgeklebt und das Ganze unter ein, das ist das billigste Glas, unter so einen Sturz geklebt worden. Und meine Mutter, eine sehr fromme und hilfsbereite Frau, kaufte natürlich dieses Schauerding ab. Und das war dann immer verborgen im Schreibtisch. Ich habe es als Kind mal gesehen, aber ich fand es auch ziemlich scheußlich. Aber die Bombe hat es zutage gefördert und das Ding ist auch nicht kaputt gegangen. Und meine Mutter wollte es anschließend endgültig wegschmeißen. Und ich habe dann gesagt, nee, nu will ich es behalten. Und so habe ich es heute noch.
Das ist natürlich ein wunderbares Beispiel für den Eigensinn der Dinge. Dinge, die sich in die Lebensgeschichte einschreiben, werden immer mit einem hohen emotionalen Wert belegt. Und es zeigt weiterhin dieses Objekt die Widersprüchlichkeit von Bewertungen. Selbst wenn diese Frau eine sehr hohe Kompetenz in Fragen der Ästhetik entwickelt hat, gibt es doch einen andersartigen Wert, der außerhalb diesen ästhetischen Normen liegt, der für sie dann eben auch zu respektieren ist, den sie nicht umgehen kann. Dieses Objekt ist durch den Wohnungsbrand gegangen. Dieses Objekt ist durch ihre Mutter zu ihr gekommen. So viele Erlebnisse, so viele Geschichten aus ihrem Leben stecken an diesem Objekt, dass sie dem nicht entweichen kann.
Die alte Klinke gehört zu einer Tür, deren Haus es schon lange nicht mehr gibt. Die kitschige Geburtsanzeige unter Pressglas ist das Wenige, was die Bombe im Krieg von all der ehemaligen Pracht übrig gelassen hat. Zufall. Die Dinge sind ihren heutigen Besitzern im wahrsten Sinne des Wortes neu zugefallen und haben im Laufe der Zeit ihren Eigensinn entfaltet.
Heute existiert dieses Haus schon lange nicht mehr, aber diese Klinke existiert noch. Sie sieht genauso aus wie damals, ein bisschen, wenn man sie auf den Kopf stellt, wie ein alter Hydrant, so um die Jahrhundertwende. Sie ist ziemlich schwer, viel schwerer als Klinken, die es heute noch gibt. Sie hat eine kleine Verzierung, so eine Art Kleeblatt oben an dem Knauf. Und sie ist etwas, was mich an dieses Haus, an diese Situation als kleiner Junge bis heute erinnert. Es ist sozusagen ein Rein- und Rauskommen, ohne dass eine Tür dazu notwendig ist.
Es gibt eine wunderbare Studie mit dem Titel Geliebte Dinge. Und hier geht es um die Frage, welchen Zusammenhang gibt es eigentlich zwischen dem materiellen Wert eines Objektes und der emotionalen Bindung, der Beliebtheit in einer gewissen Weise.
Autor der 1996 erschienenen Studie ist der Frankfurter Psychologe Tilman Habermas. Er untersuchte darin die Bedeutsamkeit von persönlichen Objekten für das Selbstverständnis eines Menschen.
Und es zeigt sich, dass die materiell sehr wertvollen Objekte, sagen wir ruhig Schmuck oder wertvolle Möbel, gar nicht so einen hohen Wert haben, wie man es vielleicht erwarten würde. Viel häufiger sind es sogenannte biografische Objekte, die einen entscheidenden Wert in sich verkörpern.
Das kann eine alte Geldbörse sein, ein Holzkästchen, ein vom Vater in Tesafilm eingewickelter und lebenslang getragener Glückspfennig, ein Ring oder ein Sportschuh. Autobiografische Souvenirs nennt Tilman Habermas diese geliebten Dinge. Es sind deren Geschichten, so der Psychologe, die uns helfen, unsere eigene Lebensgeschichte zu konstruieren. Solche Dinge sind identitätsbildend. Dinge geben unserem Leben Halt, sagt der Psychologe. Sie sind eine Brücke vom Gestern zum Heute. Ist der Verlust so total wie beispielsweise im Krieg nach einem Bombeneinschlag oder einer plötzlichen Flucht oder Migration, dann können auch neue, scheinbar alltägliche Dinge zu den Stellvertretern eines ganzen Lebens werden. Als nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches die furchtbare Kriegsmaschinerie zerfallen war und die noch einmal Davongekommenen sich vom Ende einen neuen Anfang erhofften, schrieb der Dichter Günter Eich im Kriegsgefangenenlager ein Gedicht, dem er den Titel Inventur gab. Er benennt die Dinge, die ihm noch geblieben sind, die Stellvertreter seines Lebens.
Dies ist meine Mütze, dies ist mein Mantel, hier mein Rasierzeug im Beutel aus Leinen. Konservenbüchse, mein Teller, mein Becher. Ich habe in das Weißblech den Namen geritzt.
Das ist ein Stück Stacheldraht, das in Berlin gefunden wurde in den 60er, 70er Jahren bei Umbauarbeiten auf dem Gelände der Topographie des Terrors.
Gudrun König ist Professorin an der TU Dortmund am Institut für Kunst und materielle Kultur. Sie hat sich lange mit dem Stacheldraht und seinen kulturellen Aussagen befasst. Ein stacheliges Stück liegt in ihrem Büro auf einem Regal.
Hier sieht man erstmal den Grunddraht. Das ist hier ein zweiphasiger Grunddraht, über den hier ein vierspitziger Knoten gedreht wurde. Und der Abstand der Knoten gibt Auskunft darüber, ob es eine militärische Nutzung ist oder eine zivile Nutzung. Je enger der Abstand, umso gefährlicher wird er in gewisser Weise, wird aber auch schwerer. Aber die Enge dieses Abstandes sagt, es ist eine militärische Nutzung gewesen und jetzt nicht zur Abwehr von Vieh oder an Schonungen oder wo immer es sonst auch noch eingesetzt wurde.
Die Dinge sind stumm, wenn wir sie nicht verstehen. Wer aber hören kann, dem geben sie Auskunft. Gudrun König spannt den Stacheldraht mühelos von der ersten industriellen Herstellung als Weidezaun in den USA über den massiven Einsatz im Ersten Weltkrieg bis hin zum Einzäunen der Konzentrationslager im Nationalsozialismus. Ethnologen, Archäologen und Kulturwissenschaftler sind Sachverständige in der Sprache der Dinge.
Ich sehe natürlich Nutzungsspuren an Objekten. Ich sehe, ob es einer unteren Schicht oder einer bürgerlichen oder einer hochbürgerlichen Schicht zugeordnet werden kann. Das sind Auskünfte, die die Dinge selbst geben. Sie geben Auskunft über Gebrauchskontexte. Sie geben Auskunft über soziale Kontexte. Man kann an ihnen auch ablesen, häufig, nicht immer, aber je nach Zeit, ist es von Männern oder Frauen gebraucht worden. Also das ist der Bereich der Selbstauskunft.
Betreten wir einen Raum, so spüren wir fast immer sofort, ob hier ein Mann oder eine Frau wohnt. Das sagen uns die Gegenstände und ihre Ordnung. Eine der bedeutsamsten Untersuchungen über unsere Beziehung zu den Gegenständen ist die 1977 durchgeführte Chicago-Studie. Sie zeigte unter anderem deutliche Unterschiede, womit Männer und Frauen sich am liebsten zu Hause umgeben. Die Frauen zählten Pflanzen, Porzellan, Textilien und Fotos zu ihren Schätzen. Objekte, die Männer eher kalt lassen. Ihre Lieblinge sind Werkzeuge, Fernseher, Stereoanlage, Sport- und Gartengeräte, Fahrzeuge und Trophäen. Die Rückschlüsse aus der Chicago-Studie: Frauen lieben Dinge eher, weil sie etwas über ihre Beziehungen ausdrücken. Männer hingegen schätzen Dinge, die sie selbst als aktiv, funktional und leistungsstark erscheinen lassen.
Dass diese Jacke jetzt nur 10 Mal auf der Welt gibt, das ist mir ja eigentlich egal. Es geht eigentlich darum, dass es ein besseres Stück ist, in dem ich mich dann eben auch besser fühle.
Ja, mein Smaragdarmband. Die Steine sind ziemlich angeschlagen. Manchmal runzelt mein Mann die Stirn. Dann sage ich, du hast es mir geschenkt, damit ich mich dran freue und nicht, dass ich den Krempel in den Safe tue.
Der feine Unterschied heißt eine sozialwissenschaftliche Studie des französischen Soziologen Pierre Bourdieu von 1982. Darin zeigt er unter anderem auf, wie feinsinnig das soziale Gewebe durchdrungen ist mit Zeichen der Schichtzugehörigkeit. Ob ein Stoff so oder so gewebt ist, zeigt den Kenner und seine Kaufkraft. Darüber muss der Träger selbst kein Wort verlieren, erklärt der Ethnologe Hans Hahn.
Dinge sind manchmal Sprecher für uns, gerade wenn wir sprachlos sind, werden Dinge immer noch gelesen und verstanden von anderen. Ganz einfach mit alltäglichen Symbolen, die wir verwenden, mit alltäglichen Zeichen. Fangen Sie an mit der Kleidung, die immer lesbar ist, bis hin zu den Marken, die wir benutzen. All diese Mittel der Distinktion sind ja Dinge, die gewissermaßen etwas über uns sagen, ohne dass wir selbst sprechen müssen.
Es ist für mich ein sehr, sehr schönes Lebensgefühl, ein Wohngefühl, mich also auch, meinen Geschmack auch in diesen Sachen zu spiegeln.
Wenn ich diese Sachen trage, dann fühle ich mich auf der Stelle selber wertvoller und erfolgreich. Es ist einfach eine bessere Lebensqualität.
Einer meiner Wahlsprüche ist, ich kann es mir nicht leisten, billige Sachen zu kaufen.
Es ist etwas, was ich mir nicht für heute oder für 2-3 Wochen kaufe, sondern das hat offensichtlich auch Bestand.
Es ist niemals nur individuell, weil es geht immer auch um die Frage der Anerkennung. Ist ein Objekt lesbar? Wird es verstanden in der sozialen Umwelt? Können Menschen die Herkunft eines Objektes erraten, wenn es da im Wohnzimmer steht? Oder wenn ich ein teures Auto kaufe, wissen alle Menschen, dass dieses Auto tatsächlich so teuer ist? Oder ist es eine Nachricht, die gewissermaßen verloren geht, weil sie nicht allgemein anerkannt wird?
Was treibt unsere Kaufentscheidung? Etwa 10.000 Sachen besitzt ein Deutscher im Durchschnitt. Ob er sie alle braucht, ist höchst fraglich. Aber Konsum steigert das Bruttosozialprodukt. Und während die einen in der Fülle oder in teurer Klasse statt billiger Masse schwelgen, ist es auch schick geworden, sich dem Kaufrausch ganz zu entziehen. Es gibt immer wieder Bewegungen einer Enthaltsamkeit, oft mit kulturkritischem Gestus verbunden, erklärt der Ethnologe Peter Hahn.
Konsumkritik ist ein uralter Topos in der europäischen Geschichte. Und Konsumkritik wird immer dann laut, wenn gleichzeitig eine Güterexpansion stattfindet. Also wenn Leute aufgrund von Wohlstand plötzlich sehr viel mehr Dinge haben, fangen andere auch an, diesen Zuwachs an Dingen zu kritisieren. Ich glaube, dass die gegenwärtige Beschäftigung mit den Dingen sehr viel mit einem solchen Reflex auf den Zuwachs von Dingen zu tun hat. Wir alle werden von immer mehr Dingen umgeben, von neuen Dingen. Denken Sie an die Revolution in der Telekommunikation. Und das macht uns misstrauisch und das wirft uns gewissermaßen zurück auf die Frage, was sind unsere Kompetenzen im Hinblick auf diese Dinge.
Begonnen hat die Fülle an Dingen für ein Massenpublikum mit der industriellen Produktion im 19. Jahrhundert. In ihrem Gefolge entstanden die ersten Kaufhäuser, Werbung, Berufe wie Dekorateur und Grafiker, erzählt die Kulturwissenschaftlerin Gudrun König.
Sozusagen traditionelle Verbindungen von Werkstoff und Muster, von Handwerk und Dekor geraten in Bewegung, in eine neue Vielfalt. Und in dieser neuen Vielfalt ist die Frage, was kann die Maschine und wie soll sie es machen und wie soll sie es am besten machen? Und mit dieser Frage sozusagen nach der Formgebung in der industriellen Produktion, das ist der Punkt, wo sich dann 1907 der Werkbund gründet, mit der Frage nach der industriellen Form.
Der Deutsche Werkbund und die englische Arts and Crafts Bewegung sagten den überdekorierten Massenerzeugnissen den Kampf an. Gegen diese Hausgräuel, Schunderzeugnisse und Pimpeleien setzten sie die aufgeklärte Geschmacksbildung in der Einheit von Form, Funktion und Material. Ratgeber über das richtige Kaufen und den guten Geschmack wurden geschrieben. Es gab sogar schon damals Aufrufe zu nachhaltigem Kaufen. Ethnologen und Kulturwissenschaftler forschen gerne in Kaufhäusern, Katalogen, Umkleidekabinen und Werbespots, auf dem Trödelmarkt der Müllkippe oder in Tauschbörsen nach Zeichen für unsere materielle Kultur. Konsumstudien sind ein wichtiger Zweig ihrer Wissenschaft. Doch die Dinge sind mehr als ihre Warenbeziehung zu uns. Deshalb forscht man auch nach dem, was Kulturwissenschaftler die Dingbedeutsamkeit nennen. Literarisch beschrieb Pablo Neruda in seiner Ode an die Dinge, was damit gemeint ist.
Ich liebe alle Dinge, nicht weil sie brennen oder duften, sondern ich weiß nicht warum, weil dieser Ozean dir gehört, mir gehört. Die Knöpfe, die Räder, die kleinen vergessenen Schätze, die Fächer, in deren Federn die Liebe ihre Orangenblüten wehte, Gläser, Messer, Scheren, auf allem findet sich am Griff am Rand eine Fingerspur, die Spur einer entrückten, bis ins Vergessenste vergessen versunkenen Hand.
Die Dinge zwingen uns immer wieder, weiterzudenken, als wir uns vielleicht bei dem ersten Anblick dieser Dinge vorstellen können. Und das ist eine der spannenden Fragen, die wir auch im Graduiertenkolleg immer wieder behandeln. Welche Eigenschaften offenbaren uns die Dinge? Wie können wir uns in Kontexte von Dingen, in Bedeutungen, in Wertigkeit von Dingen hineindenken, auch wenn das nicht unsere eigene Vorstellung von der Wertigkeit dieses Dings ist.
Meine Türklinke, die war schon immer ineffizient. Trotzdem hatte sie eine andere Effizienz, nämlich sie hat mir ein Verhältnis zu den Dingen beigebracht oder sie ist ein Symbol für mein Verhältnis zu den Dingen, dass sich hinter der nüchternen Funktion, dass man etwas gebrauchen kann, eigentlich etwas mehr verbirgt, nämlich dass die Menschen in den Dingen, in die Dinge etwas hineinsehen, etwas hineinfühlen, dass sie ihr Leben ausstaffieren. Das ist zum Teil bis zur Unerträglichkeit, dass die Leute sich ihre Wohnungen voll machen. Aber im Grunde genommen, wenn man mich fragen müsste, was sind eigentlich die wirklichen Dinge oder die wirklich wichtigen Dinge, dann konzentriert sich das auf diese Türklinke.